die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen ersten Advent enthält der vorgeschlagene Predigttext eine Weissagung aus dem Buch des Propheten Jeremia im 23. Kapitel. Eine Weissagung, die Christen in Jesus erfüllt sahen und sehen. Sie soll uns wohl einstimmen auf diese Zeit, in der wir das Kommen des Gottessohnes in diese Welt und an sein versprochenes Wiederkommen gedenken. Ich lese die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König herrschen und weise regieren und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen Tagen wird Juda geholfen werden und Israel wird sicher wohnen. Und das ist der Name, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unser Heil. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der Israel aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der das Geschlecht des Hauses Israel heraufgeführt und heimgebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, und sie werden wieder in ihrem Lande wohnen. Diese schönen Worte, liebe Gemeinde, stehen innerhalb einer Rede des Propheten, die einen ganz anderen Klang hat. Sie fängt an mit den Worten: Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verkommen lassen, sodass sie sich zerstreuen. Und sie endet mit dem Urteilsspruch über Priester und Propheten: Ich will ewige Schande auf euch legen, ewige, unvergessliche Schmach. Worte, so recht geeignet, einem Prediger mit auf den Weg gegeben zu werden, der seine Arbeit neu anfängt. Ganz andere Worte, als wir Menschen uns gewöhnlich zu solchen Anlässen sagen. Worte voll heiligem, göttlichen Ernst. Liebe Gemeinde, ihr seid hierher gekommen, um adventliche, aufbauende Worte zu hören. Bitte verschließt nun eure Ohren nicht, wenn ihr ganz anderes, Unerwartetes hört. Gottes Wort zu verkünden heißt auch, die Wunden dieser Welt aufzuzeigen. Als Jeremia diese Rede hielt, hatte er vor allem ein Problem vor Augen, das auch wir heute kennen, das wir aber nicht mehr so zu benennen wagen: Ehebruch. Fremdgehen, sagen wir da mehr. Damals stand offiziell darauf die Todesstrafe. Das hinderte die Menschen aber nicht, es trotzdem zu tun und in nicht geringer Anzahl. Sogar Priester und Propheten machten da mit und fanden dementsprechend nichts dabei, wenn es andere auch taten. Was ist denn schon mal ein Seitensprung? Dass solche Sprünge in der Regel auch mit Lügen verbunden sind, war auch schon damals so. Da die Priester und Propheten sich nicht anders verhielten als die anderen, hatten sie Verständnis für die Übeltäter, wie Jeremia sie nennt, und verkündeten ihnen weiterhin die frohe Botschaft: Der Herr hat versprochen, es werde euch wohlergehen, oder kein Unheil wird über euch kommen. Woher wisst ihr das, ihr Propheten, werden sie nun von Jeremia gefragt. Habt ihr im Rate des Herrn gestanden? Die Antwort ist ganz klar: Nein. Gott hat die eheliche Beziehung von Frau und Mann unter seinen Schutz gestellt und eindeutig gesagt: Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Und so sagt Gott über jene Propheten: Ich habe diese Propheten nicht gesandt und doch laufen sie. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch weissagen sie. Bin ich denn nur ein Gott aus der Nähe und nicht ein Gott aus der Ferne? Kann sich einer so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Erfülle ich nicht Himmel und Erde? Hirten, Priester und Propheten sind es, die Heil versprechen, weil sie Unheil aufzeigen sollten. Und dann, das scheint ein Widerspruch zu sein, davon reden, dass Gott ihnen zu einer Last wird. Ihr Beruf ist doch wohl damit gemeint, mit dieser Last? Ihr Beruf, der ihnen anstrengend vorkommt, sodass sie sich nach Erleichterung und Erholung sehen. Und da antwortet ihnen Gott: Ich will euch aufheben wie eine Last und wegwerfen, euch und die Stadt, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, hinweg von meinem Angesicht, und ich will ewige Schande auf euch legen, ewige, unvergessliche Schmach. Das ist das letzte Wort Gottes in diesem Zusammenhang. Wie kann ein Prediger es als eine Last empfinden, wenn er doch den Leuten die gute Nachricht bringt: Der Herr hat versprochen, es werde euch wohlgehen? Vielleicht deshalb, weil er nicht nur allein diese Nachricht bringt, sondern wenn er diese Nachricht bringt, er mit vielen anderen, die ähnliche Versprechungen machen, konkurrieren muss. Wer verspricht, und gerade auch heutigen Tages, nicht alles Wohlergehen? Die Leute hören es, akzeptieren es, aber es dringt nicht in sie, nicht bis ins Herz. Sie möchten gern den Verheißungen glauben, tun auch etliches dafür, was dafür gefordert wird, sind bereit, ihren Geldbeutel zu öffnen oder ihre Stimme abzugeben, und doch haben sie eine Ahnung davon, wie hohl alles ist. Und wenn die Versprechungen nicht eintreffen, dann wissen sie: Dummheit muss bestraft werden. Wie konnten wir nur auf solche Leute hereinfallen? Aber verspricht nicht auch das Christentum Wohlergehen, künftiges Wohlergehen, ein Leben in ewiger Freude und Seligkeit nach dem Tode, wenn man nur glaubt? Auch diese Strafrede des Jeremia enthält ein Versprechen. Wenn die Hirten sich nicht um die Schafe kümmern, sodass sie sich zerstreuen, dann will Gott selbst den Rest seiner Herde aus allen Ländern wieder auf der guten Weide sammeln. Er wird dann Hirten über sie setzen, die treu ihre Arbeit tun. Und so heißt es wörtlich: Und es werden Tage kommen, da wird ein Nachkomme Davids herrschen und weise regieren und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel wird ohne Furcht in Sicherheit wohnen. Und es heißt, sein Name, mit dem man ihn rufen wird, ist, und da steht wörtlich, Jahweh, unsere Gerechtigkeit, das heißt, Gott wird mit Vornamen sozusagen angeredet. So wird der Nachkomme heißen: Jahweh, unsere Gerechtigkeit. Für mich ist da kein Zweifel, diese Worte weisen auf Jesus. Auf seinen Namen wird übrigens hier auch angespielt mit dem Wort retten, denn es heißt wörtlich, Juda wird gerettet werden, nicht helfen, wie es meist in den Übersetzungen heißt. Er, Jesus, in dem Gott erschienen ist, ist unsere Gerechtigkeit, wird uns gesagt. Gott selbst schenkt uns Gerechtigkeit. Er sorgt dafür, nicht nur, dass uns Gerechtigkeit zuteil wird, sondern dass wir gerecht sind und deshalb in Sicherheit und ohne Furcht leben können. Gibt es noch einen zweiten, der uns so etwas versprechen kann? Heute sind ja viel Rechtsschutzversicherungen im Gespräch und werden einem angeboten. Aber die sichern ja nur, dass man und dass ich finanziell in der Lage bin, mich zu verteidigen und mein Recht einzufordern. aber damit ist lange noch nicht gesichert, damit dass die Gerechtigkeit regiert. Und wenn ich schuldig geworden bin, sieht mein Anwalt, den ich dadurch bezahle, seine Aufgabe darin, die Strafe so gering wie möglich zu halten und durch geschickte Taktik zu verhindern, dass mir überhaupt etwas nachgewiesen werden kann. Das ist schließlich die Aufgabe der gegnerischen Partei oder des Staatsanwalts. Gott verspricht uns Gerechtigkeit, aber keine Verschleierung unserer Taten. Im Gegenteil, er deckt unsere geheimsten Wünsche und flüchtigsten Gedanken auf. Nichts bleibt ihm verborgen. Vor ihm können wir unsere Blöße nicht bedecken. Vertuschen hat keinen Sinn. So sind nicht wie vor einem menschlichen Gericht nur unsere Taten strafbar, sondern schon der Gedanke und der Wunsch, nicht nur der Seitensprung in der Ehe, sondern schon der Wunsch, die Frau oder den Mann des anderen zu liebkosen. So redet Gott nicht nur in den 10 Geboten, so ist es auch durch Jesus in der Bergpredigt noch einmal klar und deutlich gesagt worden. Und dann ist die Frage, wer kann dann noch gerecht sein? Wer ist dann noch ohne Schuld? Und die Antwort ist klar, niemand. Allein Gott ist unsere Gerechtigkeit. Das ist die Antwort und war die Antwort der Glaubenden seit eh und je. Und deshalb kann Jesus sagen, als man ihm eine beim Ehebruch ertappte Frau vorführt und nun von ihm erwartet wird, dass er diese Frau verurteilt, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Aber weil dieser Herr, dieser Jesus, dieser Gott unser König und Herrscher ist, deshalb können wir trotz unserer Schuld sicher und ohne Furcht leben. Denn er ist wie ein Hirte, von dem der Prophet Ezechiel sagt, dass er spricht: Das Verirrte werde ich suchen, das Versprengte zurückholen und das Gebrochene verbinden. Das Schwache werde ich stärken und das Fette und Kräftige behüten. Ich werde sie weiden, wie es recht ist. Wenn die Hirten, die der Herr über die Seinen setzt, versagen, wenn sie furchtsam, faul, bequem, fahrlässig oder was es sonst noch sein kann, sind oder werden, der Herr selbst wird sich um die kümmern, die deshalb die Gemeinde verlassen haben und nun in der weiten Welt umherirren. Das ist keine Entlastung der Hirten, aber ein Trost für die, die ihre Schwierigkeiten mit den ihnen vorgesetzten Hirten, Predigern, Priestern und Propheten haben. Gottes Verheißung ist wahr. Sie ist Wirklichkeit seit nun fast 2000 Jahren. Und wer dieser Wahrheit glaubt, der kann in Sicherheit und ohne Furcht leben, auch wenn sonst um ihn herum die Welt im Chaos zu versinken droht. Und damit auch die Menschen vor rund 2500 Jahren, zur Zeit des Jeremia, ihr schon glauben konnten, dieser Verheißung, in einer Zeit, als die irdische Königsherrschaft der Nachkommen Davids in einem blutigen Ende unterging, Jerusalem und der Tempel zerstört wurde und die Bevölkerung über hunderte Kilometer weg quer durch die Wüste verschleppt wurde, dass diese Menschen jener Zeit auch schon an die Verheißung glauben konnten, darum wurde ihnen damals außerdem noch versprochen, dass der Herr sie wieder zurückbringen werde aus allen Ländern, in die er sie verstoßen habe, auf ihre eigene Scholle, auf ihr eigenes Grundstück zurück. Und er hat es getan. Das babylonische Weltreich wurde von den persischen Königen besiegt und die persischen Könige gestatteten dann die Rückkehr, den Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Gott verspricht Rettung und Gerechtigkeit und er hält seine Versprechungen, aber in ganz anderer Weise, als wir gewöhnlich erwarten. Das Unheil als Folge des Ungehorsams der Menschen gegenüber Gottes Willen wird nicht einfach beiseite geschoben, es wird durchlebt. Gott selbst stellt sich dabei an unsere Seite und geht uns den dunklen Weg voran. Er herrscht als ein gerechter König, aber vom Kreuze aus. Nicht nur von seiner gerechten Herrschaft und nicht nur vom Kreuz aber ist es unsere Aufgabe zu reden, sondern auch von den Gründen, die das Kreuz nötig machten. Nicht nur, und dies nicht nur so allgemein als eine Klage über die schlimmen Zeiten, die unfähigen Politiker und so weiter, sondern ganz konkret und auch in Fragen, die heute nicht im Munde aller sind. Mir selber, muss ich gestehen, fällt dies sehr, sehr schwer. Ich bin viel geneigter, um der scheinbaren Harmonie willen alles zu entschuldigen, in der Hoffnung, dass doch eigentlich alles ganz gut läuft, für alles Entschuldigungen zu finden, bei mir selbst und bei anderen. Und umso mehr bewundere ich den Mut des Propheten Jeremia, mit dem er sich hier an die Hirten seines Volkes, sprich wohl seine Obrigkeit, mit Priestern und mit seinen Amtskollegen, den Propheten, in ein Gespräch einlässt, das ihm sicher keine Freunde bereitet hat. Diesen Mut, getragen von der Hoffnung auf den wiederkehrenden Herrn, der als ein gerechter König herrscht, den wünsche ich mir zu Beginn meiner Amtszeit hier und wünsche ich uns allen. Und ich wünsche uns allen auch offene Ohren und Herzen, die zu unterscheiden wissen zwischen einem bloßen Drängen auf Einhaltung sozial oder kulturell bedingter menschlicher Spielregeln und Umgangsformen und zwischen dem Willen Gottes. Amen.